Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und heute heiße ich herzlich Konstanze und René Dahm willkommen.
Ja, moin, hallo. In diesem Fall diesmal jetzt nur anwesend hier oben. René, Konstanze ist am Backen.
Okay, und damit kommen wir schon so ein bisschen zu dem Punkt, warum ich dir jetzt erstmal gratulieren muss, zu der DZG
geprüften Zulassung für glutenfreies Backen.
Siehst du, das ist
kompliziert.
Genau, aber es ist ja auch nicht so oft, dass jemand diese geprüfte Sache vorweisen kann. Ja. Und deshalb habe ich ein bisschen gestockt, aber René hat das übernommen. René, erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam und was du eigentlich hier oder was ihr eigentlich hier tut
auf Sylt. Ja, klar, gerne. Ja, was tun wir hier auf Sylt? Wir betreiben hier ein Café. Wir haben das irgendwann mal aufgemacht vor 4 Jahren. Nicht mal, also genau gesagt, am 29. August 20. Und am 15. September hat mich ungefähr der 40. Gast gefragt, ob wir auch glutenfreien Kuchen haben. Und dann fing ich irgendwann an, mich damit zu beschäftigen. Warum fragen die Leute nach glutenfreien Kuchen? So, und da wir ja auch Senfproduzent sind, kenne ich mich so ein bisschen mit Lebensmitteln aus und dachte mir, okay, Gluten ist ein Eiweißkleber aus dem Weizen zum Beispiel. Und den vertragen viele Leute nicht. Das habe ich dann rausgefunden, weil ich wusste bis dahin auch noch nicht, was es ist. Dann haben wir uns damit beschäftigt, haben angefangen rum zu experimentieren und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, eigene Mehle zu machen, Haselnussmehl, Mandelmehl, Mehlkombination mit Johannesbrotkernmehl und was nicht noch alles da machbar ist, und so zu backen. Und hingekommen sind wir erstmal zu dieser ganzen Geschichte, weil ich beim Einpacken von Senf vor Jahren eine Anzeige gefunden habe, Gewerbeobjekt sucht eine neue Idee, angeguckt, für gut befunden und gesagt, okay, wir machen's und keine Ahnung von nichts, was wir überhaupt machen wollten.
Genau, und das war ja dann sozusagen der Sprung von Nordfriesland nach Sylt.
Richtig, so ungefähr. Vorher war der Sprung aus der Nähe von Rostock nach Hamburg. Dann hab ich in Hamburg ein bisschen rumgeräubert, bei Eugen Block gearbeitet, am Flughafen gearbeitet. Welt- und Europameisterschaften für Fahrradkuriere mit organisiert, habe damit meine Ausbildung zum Immobilienkaufmann finanziert, habe dann eine Maklerfirma aufgemacht, die umgewandelt in eine Baufirma. Dann habe ich Partner aufgenommen, dann bin ich krank geworden, dann bin ich wieder gesund gewesen, dann habe ich neu gestartet, wieder mit einer Baufirma. Und irgendwann hatte meine Frau Ende der 2010er von ihrem ganzen Bürojob die Nase voll. Als Geschäftsführungsassistentin oder Projektmanagerin und hat gesagt, oh, ich möchte irgendetwas anderes machen. Und wir sind Anfang der 2000er dann direkt nach Nordfriesland gezogen von Hamburg. Und dann hat sie dort in Bredstedt einen Feinkostladen aufgemacht, spezialisiert auf Honig. Sie hatte über 50, 60 Honigsorten und da hat sie angefangen mit Senf zu experimentieren. Die Winter in Nordfriesland sind kalt, sind dunkel, sind nass und da hast du Zeit. Und dann hast du in Nordfriesland auch viel Zeit. So, und so hat sie angefangen und es waren dann im ersten Jahr, im 2011 waren es 200 Gläser. Vor Corona waren wir dann schon bis 60.000 Gläser von Hand hoch. Im Moment haben wir es wieder ein bisschen runtergefahren, weil wir haben das Eppis. Und da liegt im Moment unser Hauptaugenmerk drauf.
Ja, genau, also ihr macht ja im Eppis, also ihr macht immer noch Senf, auch im Eppis, obwohl Richtig. Ihr da ja auch backt.
Richtig.
Also
wir haben einen straffen Zeitplan, es wird gebacken, glutenfrei gebacken. Nach dem glutenfreien Backen wird normal gebacken, also konventionell. Da ist ja ganz vieles zu beachten, dass man das strikt trennt. Und nach dem konventionellen Backen, dann wird Senf gemacht.
Okay, hat er auch da irgendwas mit diesem Glutenkram zu tun? Nein.
Nein, der Senf an sich überhaupt nicht. Der Senf ist eigentlich der Ideengeber dann auch letztendlich gewesen für das Café, weil wir mögen es, uns gesund zu ernähren und auf das zu achten, was wir kaufen. So, und wir haben gesagt, okay, wir entwickeln ein neues Verfahren, den Senf herzustellen. Und das haben wir dann auch getan. Und das verrate ich hier nicht, wie es funktioniert. Aber es funktioniert so, dass der Senf in der Herstellung nie wärmer als 30 Grad wird. Und damit ist er ein sich selbst und alle anderen Produkte hinzugeführt werden, konservierendes Lebensmittel. Das heißt, er setzt keine Bitterstoffe frei beim Kochen, der kann von Anfang an involviert werden. Ich kann mit frischen Zutaten arbeiten. Das heißt, wenn wir Honig-Ingwer-Senf haben, haben wir frischen Ingwer drin und der gärt auch nicht. Aufgrund dessen, weil der Senf, das Senfkorn, das Geschrotete an sich, den Ingwer konserviert. So, und so kamen wir dann darauf, okay, wenn wir was machen, Kaffee, dann frei von. Das war schon mal das erste Motto, was wir hatten. Wir haben auch einen angeschlossenen kleinen Feinkostladen und da gibt es drei Bedingungen, um da drin gelistet zu sein. Familienbetrieb, handgemacht, frei von. Frei von heißt keine Konservierungsstoffe, keine Aromen, nichts, was vorher irgendwelche Reagenzgläser durchlaufen hat oder sonst was, sondern ganz einfach Nature, Nature Pure, sagen wir mal.
Sag mal, und diese Glutenunverträglichkeit,
ja,
die ja Zöliakie heißt, genau, die betrifft rund, so hast du es mir, glaube ich, erzählt, 800.000 Menschen tatsächlich.
Richtig.
Und aber was ist denn da so das Problem genau?
Also das DZG, das ist die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die ist diejenigen, die das Geprüftsiegel vergibt, womit wir im Abbys übrigens die einzigen hier im Umkreis von 150 Kilometern sind und bis vor kurzem waren. Es gibt auf Sylt jetzt auch noch ein Restaurant, das Ismer. Werbung am Rande. Hallo Kollegen.
Ist das jetzt auch geprüft?
Ist auch geprüft. Die haben auch hier Geprüftsiegel bekommen.
Siegel, genau. Siegel, immer wichtig.
Das Geprüftsiegel bekommen. Ja, wir freuen uns für die Kollegen, dass also es nicht nur Kuchen gibt, sondern auch ein Restaurant, wo es ab und zu mal abends was Glutenfreies gibt. Und es gibt dann noch ein Café in Büsum und das war es auch schon in Schleswig-Holstein. Also in ganz Schleswig-Holstein. Es ist grandios.
Aber die, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Kommen die dann vorbei und gucken sich das an? Weil die müssen ja irgendwas müssen sie ihr Siegel dann vergeben.
Ja. Also, ja. Also der Werdegang, der ist nicht kompliziert, er ist einfach nur ein bisschen langfristig. Aber man durchläuft kleinere Prüfungsverfahren. Man muss online nachweisen einen Prüfungsbogen, wo man mit denen eine Prüfungsvereinbarung macht mit der DZG, dass man sich damit beschäftigt hat, dass man sich als Person oder als Unternehmen damit auseinandergesetzt hat, sich gebildet hat. Da wird ein konkreter Fragekatalog erarbeitet, der dann beantwortet werden muss. Also es ist wie eine Prüfung, halt nur online. Und dann kommen die tatsächlich auch zum Objekt hin, Café, Restaurant, wo auch immer das dann stattfindet, Produktionsstätte, und halten sich dann da einen guten halben Tag auf und prüfen wirklich alles auf Herz und Nieren. Also nicht nur, dass man sagt, okay, wir haben hier zwei unterschiedliche Messer. Das ist für glutenfreien Kuchen, das ist für nicht glutenfreien Kuchen. Hier haben wir zwei unterschiedliche Rührwerke, unterschiedliche Schüsseln, eigene Backöfen und so weiter. Da werden auch Abstriche gemacht von der Wand oder von der Arbeitsfläche, weil Mehlstaub als solches, der ist so fein, der setzt sich ja überall ab. So, und es gibt halt, wir sagen immer scherzhaft, die Glutenicker oder Zöliakaner. Es gibt Zöliakaner oder Glutenicker, die sind so stark davon betroffen, dass die sofort reagieren, wenn die auch nur die Spur, also praktisch wenn die das Wort Weizenmehl aussprechen, laufen die schon rot an. Ja, also Zöliakie ist, oder das Gluten ist ja ein Eiweißkleber, der im Weizen enthalten ist oder auch in anderen Getreidesorten, der dazu führt, dass Menschen Atembeschwerden bekommen, salopp gesagt Durchfall bekommen, Bauchbeschwerden, Darmbeschwerden bis hin zu schwersten Erkrankungen, auch bis hin zu lebensbedrohlichen Erkrankungen. Das sind dann diese Fälle, die wirklich das Wort Weizenmehl aussprechen und dann nach Luft japsen. Weil deren Organismus darauf so heftig reagiert. So, und es ist teilweise dann auch so, dass diese Menschen sich sehr, sehr einseitig ernähren müssen und gar nicht wissen, wo können sie hingehen, wo findet das Leben außerhalb meiner eigenen vier Wände statt, wo ich meinen Safe-Bereich habe, meinen sicheren Bereich habe. Und da ist es wichtig dann, das haben wir im Laufe der Jahre uns erarbeitet und selber auch gelernt, kompetenter Ansprechpartner zu sein und denen das Gefühl zu geben, sicher zu sein. Das ist das wichtigste Gefühl, was sie haben wollen, sicher.
Genau, weil du willst ja, ich habe das ja vorhin erzählt, als ich probiert habe, ich habe ja eine Nussallergie und da weiß man ja, wie das ist.
Richtig.
Weißt du, wenn du, und genauso ist es ja bei denen auch und vielleicht ja. noch viel schlimmer, als wenn ja. ich irgendwie eine Nuss esse. Ja. Und ich glaube, dieses Sicherheit, die du ihnen gibst, ist halt, dass du, man kommt bei dir rein und da sieht man ja gleich, genau, hier steht drauf, glutenfrei, der Kuchen, und kann man einfach sicher genießen.
Richtig, richtig. Also wir erleben das immer wieder, dass die Leute reinkommen und der Mund offen stehen bleibt. Also letztens habe ich eine Mutter da gehabt, die war schätzungsweise zwischen Mitte und Ende 30 mit ihrer 10-jährigen Tochter. Die stand da und fing an zu weinen. So. Und ich dann so, ach du Schande, was habe ich da jetzt irgendwie so abgetastet? Habe ich was im Gesicht? Habe ich irgendwas Blödes gesagt? Ich war doch gar nichts, ja. So unter dem Motto, ich bin ja nur auch jemand, der mit den Leuten kommuniziert und interagiert. Und ich hatte gar nichts gemacht. Also da habe ich gedacht, okay, ich kann der nichts getan haben. So, mancher kann ja nicht jeden Spruch ab. Und nein, dann so nach 30 Sekunden Weinen kam sie dann dichter an den Tresen ran und sagte, ich habe das noch nie erlebt, dass ich Kuchen essen kann. Ich bin seit 20 Jahren Zöliakaner und esse das erste Mal in meinem Leben als Zöliakaner Kuchen. Da, wo ich herkomme, auch im Umkreis von keine Ahnung wie viel Kilometern, gibt's das nicht. Das war, wir waren für die das Paradies. Und das ist, sowas erleben wir da immer wieder. Oder,
ja, aber es ist doch toll, wenn man auch ein, sagen wir mal, so ein Feedback kriegt von den Leuten.
Klar.
Weil dafür macht man es ja auch. Und das Spannende bei dir finde ich ja wirklich, dass du schon so viel in deinem Leben getan hast und dass du jetzt halt Gastronom sozusagen wirst oder geworden bist 2020, aber auch hier ja das Besondere suchst irgendwie.
Richtig.
Also du machst ja irgendwie immer irgendwas Spezielles. Es ist ja bei dir nicht so, dass du sagst, du bist jetzt irgendwie 56, hast du mir schon verraten, ne? Und das ist ja bei dir eben, du hast es schon vorhin gesagt, du machst irgendwie, hast ganz viele Dinge in deinem Leben getan.
Ja.
Jetzt die Hand aufs Herz. Bist du jetzt sozusagen angekommen als Gastronom sozusagen in deiner neuen Welt seit 4 Jahren?
Im Moment ja. Also das kann ich ganz klar bejahen. Im Moment ja. Wir wollen mal gucken, was die. Ich habe vor 2 Wochen habe ich um weitere 6 Jahre meinen Pachtvertrag hier verlängert. Dafür muss ich mir erstmal selber bei verklatschen. Was auf der Insel gar nicht mehr so normal ist, überhaupt die Pachtverträge verlängert zu bekommen. Also würde ich sagen, jetzt auch für die nächsten 6 Jahre, ja, ich bin angekommen, ich bin da. Aber ob ich es jetzt wirklich bis zum Ende meines Arbeitslebens bin, kann ich dir noch nicht sagen, weil ich bin nun mal ein unruhiger Geist. Mich langweilt nie was. Es ist immer, es geschehen Dinge in meinem Leben oder in unserem Leben von Constanze und mir, wo wir gar nicht darauf vorbereitet sind, die uns dann aber mal so mitreißen, dass wir sagen, wow, da ist ein Ding, da müssen wir mal was machen, da kann man was machen.
Ja, wie eben dieses, also erst Hamburg dann Nordfriesland und dann plötzlich sagen, so mit über 50, ich gehe jetzt mal, mach auch noch Gast so auf einer Insel, was ja immer eine Spur härter, schwieriger ist, wir hatten schon gesprochen, Personal und so weiter und so fort, ne? Und deshalb ist ja toll, dass du sagst, ich habe jetzt um 6 Jahre verlängert, das hattest du mir auch nicht erzählt, also eine Überraschung sozusagen. Ihr macht ja, ihr seid Kaffee, ihr macht Feinkost. Ihr macht aber auch noch, witzigerweise ist ja über eurem Café, wo wir uns gerade befinden, ein riesiger, wie nennt sich das, Kursaal?
Kursaal, das ist der Rantumer Kursaal, ja. Hier finden so im Schnitt 40 Veranstaltungen im Jahr statt, wo hier oben auch noch eine kleine Bar ist. Dann kommt hier der Sylter Shanty-Chor her, dann sitzen hier 180 Omas und schunkeln mit oder Opas. Dann ist hier Rantum lacht, dann sind hier Lesungen, dann ist hier Irish Folk, dann steppt der Bär. Deswegen haben wir unten Gott sei Dank eine Akustikdecke, die die ganzen Schwingungen dann abfängt, wenn wir vielleicht mal zeitgleich eine Abendbespaßung haben unten im Restaurant. Als wir das hier gesehen hatten, also wir waren beim Senf machen, Senf einpacken. Wenn ich den verschicke, dann kommt der in so gefache Kartons und vorher wickle ich die Senfgläser einfach nochmal Zeitungspapier ein und auf dem Festland in Bredstedt ins Gewerbegebiet, in meine Lagerhalle, in meine Produktion, wo ich eigentlich nur Wochenblätter hinschleppe aus der Region da, wo ich den Senf mit einpacke, liegt auf dem Tisch eine Sylter Rundschau. Und genau in dieser Sylter Rundschau ist dann auch noch so eine visitenkartengroße Anzeige, Gewerbeobjekt sucht neue Ideen. Und so sind wir gekommen. Ich habe das erst gar nicht beachtet. Ich habe den Senf eingewickelt, habe das in den Gefache-Karton getan, habe den Karton in den großen Karton getan, habe den zum Versand bereitgestellt Und bin irgendwann auf die Idee gekommen, Moment mal, was war das denn? Und habe den ganzen Quatsch wieder ausgepackt. Es hat gedauert, bis ich die Anzeige gefunden habe, bis ich den richtigen Senf hatte.
Aber war denn dann Konstanze und du auch, weil ihr seid ja schon lange, lange verheiratet?
Ja, verheiratet und zusammen.
Genau, und zusammen auch. Also die war dann auch gleich von deiner Idee aus dem quasi aus der Senfverpackung angetan, als du sagst, hey, guck mal. Hier ist was frei.
Die wusste davon noch gar nicht.
Also ja gut, aber du hast sie ja.
Die wusste. Ich habe sie mal wieder überrascht. Ich bin immer so ein kleiner Überraschungsmensch.
Ach so.
Ich bin ja im April 90 bin ich ja nach Hamburg gekommen. Dann habe ich meine Frau am 15. September 1990 kennengelernt und habe am 16. September beschlossen, ich ziehe bei dir ein. So sind wir zusammengekommen. Und ein Jahr später ist unser deutscher Sohn am Tag der deutschen Einheit geboren. Unser Janik. Und so zieht sich das durch unser Leben. Ich sehe was, habe Ideen und dann muss ich sie begeistern oder ich kriege eine gewatscht und sage, du hörst rum zu spinnen, du René.
Gut, aber in diesem Fall, René, hast du sie ja begeistert.
Richtig.
Aber die Frage ist nochmal, hattest du denn vorher, gut, Nordfriesland, es war ja jetzt wie eine Stunde mit dem Zug, wenn er denn kommt, von euch da, Bredstedt die Ecke, nach Sylt. Hattest du vorher denn irgendwie große Sylt-Affinität oder warst du hier oft, oder hast du hier früher mal Urlaub gemacht oder war es irgendwie für dich?
Überhaupt nicht. Sylt war für mich so wie Republik Sylt. Ich bin noch nie hier gewesen.
Du warst doch schon mal da, bevor du...
Einmal. Also ich war mal so salopp und habe meine Frau zu, ich weiß nicht mehr welchen Hochzeitstag, Entschuldigung, Conny, Frau Schatzi, ich habe sie eingeladen, zusammen mit unserem Sohn ein Wochenende im Hotel Stadt Hamburg zu verbringen. Dann habe ich sie rübergeschickt mit dem Auto und macht euch ein schönes Wochenende und ich bin auf dem Bau gewesen. Da hat sie Sylt mal gesehen und sie hat dann auch nur Westerland gesehen, wie das so die normalen Touristen machen, die hier tageweise oder zwei Tage nur rüberkommen. Die sehen Westerland und sie war schockiert. Ich bin dann ein paar Jahre später mit meinem damaligen Partner, den ich in der Firma hatte, nach Westerland gefahren. Wir haben uns hier ein Objekt angeguckt, wo wir ein Angebot bekommen haben, das zu kaufen, zu sanieren und dann hätten wir damit irgendwas machen können. Dann sind wir durch Westerland gefahren. Wir hatten uns Fahrräder gebietet am Bahnhof. Und als wir zurückfahren, habe ich gesagt, wer fährt hierher? Also warum, wieso, weshalb? Was ist Sylt? Ich habe es nicht verstanden. Und dann haben wir Sylt das erste Mal gesehen, als wir diese Anzeige dann, als ich die rausgesucht hatte, so Frau Schatzi gesagt habe, so pass auf, so und so, die und die Idee habe ich, wollen wir da mal hingucken? Ich habe einen Grundriss zugeschickt bekommen. Ach so? Ja, okay, dann lass mal hinfahren. Und dann sind wir hier rüber gefahren. Und das Objekt liegt ja nicht in Westerland, sondern in Rantum. Das heißt, wir mussten mal aus der Inselhauptstadt raus und waren nach 500 Metern geflasht. Also für uns steht ganz klar fest, wer auf die Insel kommt, der sieht Westerland und Westerland ist Westerland. Und wenn du dann rauskommst, dann holt dich die Insel ab. Und so hat es uns dann von dem Moment an gesagt oder mitgerissen und wir haben gesagt, okay, wir müssen hier irgendwas machen, hier müssen wir her.
Ja, und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, also Rantum ist ja auch wirklich ein Traum.
Ja.
Also Rantum ist ja so schön und man muss aber auch fairerweise sagen, dass natürlich jeder Ort für jeden Geschmack etwas ist. Also Westerland holt ja die Leute auch ab. Ich komme gerade aus der Friedrichstraße, da steppt der Bär.
Ich weiß.
Und aber Rantum ist so etwas, hat so etwas Liebenswürdiges oder wie würdest du es sagen? Weil, oder?
Melancholie.
Melancholie ist ja Traurigkeit.
Ja, so ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Zurückgezogenheit. Und was ganz viele schätzen an Rantum, ist die Ruhe. Und Ruhe bringt ja auch immer ein bisschen Melancholie mit. Also ich sehe immer so die Leute irgendwo am Fenster in den Reetdachhäusern sitzen, vor meinem inneren Auge, ein Buch in der Hand, ein Glas Rotwein und aufs Meer schauen. Gut, die wenigsten Häuser kann man nur aufs Meer gucken, aber so das würde Rantum widerspiegeln.
Aber wenn ich jetzt bei dir hier weitergehe, dann komme ich doch ins Meer, ne?
Ja, natürlich.
Das ist nicht,
von uns sind es 150 Meter.
Genau.
Egal fast an welche Küste.
Ja,
ob Wattseite oder Nordseeseite, weil du bist ja an der engsten Stelle der Insel.
Okay, ich lerne dazu. Und ist es bei dir so, wenn du hier, du hast mir vorhin auch gesagt, du bist ja auch voll mit drin im Geschäft. Du machst, ne?
Richtig.
Weil es wenig Mitarbeiter gibt.
Ja.
Aber hast du denn auch mal, oder ist es für dich inzwischen auch so, dass du gerne mal Richtung Meer gehst, so ein bisschen kurz gucken?
Ja, jeden Abend.
Ah, okay.
Jeden Abend. Also es ist, wenn wir wohnen in List oben und egal, wann wir nach Hause kommen und wir dann gegessen haben, es ist egal, ob es 21 Uhr, 22 Uhr oder 1 Uhr. Wir gehen in List, unsere Hafenrunde, Naturgewalten, raus Richtung Strandhalle und dann irgendwann wieder zurück, aber immer so unsere 3 bis 4 Kilometer. Jeden Abend Wasser. Muss sein.
Ja, das ist einfach traumhaft. Das ist ja auch wirklich ein Privileg, wenn man dort Total. Lebt, wo andere Urlaub machen.
Total.
Ist das, was unterscheidet für dich das Inselleben vom Festland?
Wer das selber noch nicht erlebt hat, für den ist es ganz schwer zu beschreiben. Das heißt immer so schön, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Du arbeitest. Du arbeitest eigentlich rund um die Uhr, oder ich rede mal in unserer Ich-Form. Wir arbeiten rund um die Uhr. Wir haben locker unsere 70, 80, 90 Stunden Woche. Und können eigentlich das Meer oder die Insel als solches nicht genießen. Wir müssen wirklich alles verlagern auf den Winter, wo wir uns auch mal ein bisschen zurücknehmen können. Und erkunden dann selber teilweise die Insel wie ein Tourist. Also wir mieten dann im Dezember Fahrräder und fahren die Fahrradwege ab, die im Sommer proppevoll sind von den Touristen. Und erst dann, und Menschen, die Insel erfahren haben, die können dann verstehen, wenn ich sage, es ist einfach trotzdem ein Traum. Weil wann hast du die Möglichkeit? Wir haben jetzt 28 Grad. So, wahrscheinlich werde ich heute Abend irgendwann nach Hause fahren und zwischen Vogelkoje und List rechts irgendwann mal anhalten und nochmal die Füße ins Wasser halten. Ich bin im Sommer nur mit dem Moped unterwegs. Das ist ja dann ganz simpel. Ich kann mein Moped irgendwo abstellen und latsche dann erstmal die Füße ins Wasser.
Moment, du gehst mit den Füßen rein oder gehst du richtig rein ins Meer? Schwimmst du auch im Meer oder ist das zu kalt?
Teils. An der Seite ein bisschen weniger. Ich habe Angst vor Krabben und da wimmelt das von Krabben.
Wirklich? Ernsthaft? Ja. Okay, weil es ist ja, auch wenn es draußen warm ist, so mehr als 18 bis 20 Grad kriegt die Nordsee ja nicht.
Ne? Ja, ich glaube im Moment haben wir 21 Grad oder so.
Okay, muss ich da auch noch mal rein, weil nein.
Also aber es ist beste Badetemperatur.
Okay.
So, und auch wenn wir nur 17 oder 18 Grad haben, solange das Meer wärmer ist als die Luft, ist es ein Traum.
Ja, ich merke das, du bist richtig angetan. Hast du denn für dich schon, weil du hast einfach gesagt, List, du bist also quasi du bist einer der nördlichsten Einwohner Deutschlands?
Einer der 1000 Deutschen, die am nördlichsten wohnen, genau.
Hast du dir... gab es irgendwelche Beweggründe für dich, dass du gesagt hast, du willst nach List, oder war da einfach was frei?
Nein, es war genau zum Zeitpunkt, in dem Moment was frei und wahrscheinlich auch noch eine der letzten bezahlbaren Wohnungen, die damals oder die überhaupt auf dem Markt waren, war auch eine ganz kuriose Geschichte. Wir haben am 29. August vor 4 Jahren eröffnet und ich habe am 29. August morgens um 10 die Wohnungsbesichtigung gehabt, sprich eine halbe Stunde vor der Eröffnung und habe um 14 Uhr den Mietvertrag unterschrieben.
Oh, das war ja dann so ein bisschen wie Glücksspiel, ne?
Wieder Überraschung. Ich kam zurück, hab zu meiner Frau gesagt, wir haben eine Wohnung. Da sind wir wieder beim Thema Überraschung.
Aber das Schöne ist ja, scheint euch ja dazu gefallen. Sonst wärt ihr seid immer noch in der Wohnung oder seid ihr inzwischen umgezogen?
Nein, wir sind noch in der Wohnung. Die Wohnung selber ist sehr schön. Naja gut, die Nachbarn, es gibt tolle Nachbarn, es gibt nicht so tolle Nachbarn, ist wie überall.
Ja, das kennt man ja.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch spannend, dieses Inselleben ist auch spannend. Ich weiß nicht, ob du das schon, ich bin ja auch häufig hier, es ist ja oft so, wie soll ich das sagen? Es gibt immer diese, kennst du diesen Inselgossip oder so? Hast du das auch schon gemerkt? Es wird viel geredet, der eine redet da, der andere redet hier. Also irgendwie ist es so immer so, die Gerüchteküche brodelt, kennst du das?
Ja, das kennen wir, wobei in der ersten Zeit war es nicht so dolle, aber jetzt so langsam werden wir wahrgenommen und durch so ein paar Berichte auch in den Medien, ob jetzt Print oder wie auch immer, sind wir so ein bisschen bekannter geworden und auch ein bisschen im Gespräch. Und darüber lernst du andere kennen. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel auch, dass dann die Kollegen vom Strandhafer, ist die Kuh hier gewesen, oder Teile der Kuh haben wir schon gefrühstückt, Buhne 16. Wir backen für fast alle Sternehäuser. Dadurch lernen wir andere Gastronomen kennen, die dann halt Geburtstagskuchen bestellen für ihre Gäste, die glutenfrei sich ernähren müssen.
Ach so, toll, super.
Klar, absolut. Also kleiner Adelsschlag, so solche Sachen. Über einen Weinlieferanten lernt man andere Menschen kennen. So, und dann bist du so ein bisschen in so einem Zirkel drin und da wird viel geredet, kriegst du viel mit. Ja, dann kommt von der Kneipe mal der Besitzer und plauscht einen mit dir aus und hast schon gehört, der hat das und der hat das und so. Ja, dann, und so kriegst du das mit. Ne? Dann kriegst du ein paar Sachen mit. Aber ansonsten ist es wie überall. Nur halt, du kannst hingehen, wo du willst. Nach 10 Minuten hast du das Meer vor der Nase. Die Insel hat 4 Enden. Nord, Süd, Ost, West ist Meer.
Es ist einfach schön. Also ja. Das muss man einfach zugeben. Was ich jetzt noch, wir sind schon wieder weit fortgeschritten, weil es mit dir so interessant ist, vergeht die Zeit so schnell.
Wahnsinn.
Erstmal, ich muss mal ganz dringend fragen, das haben wir noch nicht besprochen.
Ja.
Warum Abbys? Warum der Name?
Abbys, ja. Eine Hommage an meinen ersten Hund. Ich bin mein Leben lang mit Hunden groß geworden. In Hamburg hatte ich keine. Meine Frau hat eine Hundephobie gehabt. Wenn die einen Rehpinscher in 3 Kilometer Entfernung gesehen hat, ist sie 5 Kilometer in die andere Richtung gelaufen. So eine Angst hatte die. Und ich habe sie dann irgendwann mal mitgenommen zum Züchter, zu dem ich Kontakt aufgenommen habe, von Deutsch Kurzer. Ich kenne Deutsch Kurzer aus meiner Familie, die Rasse.
Sind das für die alle, die es nicht kennen, ist doch ja. Jagdhunde?
Es sind Jagdhunde, richtig, richtig. Sogenannte Vorstehhunde. Wer überhaupt nichts damit anfangen kann, ihr kennt alle Mickey Mouse, ihr kennt Pluto. Und wenn Pluto da steht und eine Linie bildet vom Kopf bis zum Schwanz, das ist eine typische Haltung eines Vorstehhundes. Das erklärt den Begriff.
Sehr gute Erklärung.
So, und Deutsch Kurzer sind Familienhunde, sind Kinderhunde, sind Hofhunde, sind Wohnungshunde. Die kannst du an den Hinterläufen durch die Gegend wirbeln, die wackeln mit den Hintern trotzdem mit dem Schwanz und freuen sich, oh, ich werde beachtet, toll, 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 du kannst mit dem machen, was du willst. Die sind einfach nur lieb und offen und freundlich. Und das war Abby auch. Und für mich war klar, wenn ich mal irgendetwas anderes machen als Wattensenf, danke Eigenwerbung.
Haben wir schon gehört. Also das, schon, wer es jetzt noch nicht begriffen hat mit dem Wattensenf, der hat schlecht zugehört.
Irgendwas anderes machen, dann wird es Abbys heißen. Das ist jetzt dann das Café Abbys geworden. Ist der krönende Abschluss, den Abby verdient hat. Es ist eine Hommage an Abby.
Wann ist Abby denn verstorben?
Abby ist verstorben am 19.07.2017 und sie bildet praktisch auch das Logo. Das A im Hintergrund und der Kopf im Vordergrund.
Es ist wirklich ihr Kopf?
Es ist tatsächlich original ihr Kopf. Ich zeige dir mein Handy, da klicke ich jetzt drauf und da siehst du sie.
Ach ja, wirklich, wirklich süß. Und du hast mir im Vorgespräch schon berichtet, du hattest noch 2 weitere Hunde.
Ja. Die haben die Insel noch erlebt, Abby hat sie nicht mehr erlebt, aber die anderen beiden haben es erlebt. Aber die sind dann irgendwann in 2021 leider auch an das Alter, hat gesagt, okay, Schluss.
Aber jetzt gucke ich dich an, René, ist das denn nicht so, ich habe selber auch mal einen Hund, dass man eigentlich immer gerne wieder möchte? Oder ist das, hast du einfach zu viel zu tun momentan oder ist es für dich so?
Du triffst es auf den Punkt, es ist einfach so viel Arbeit und ich erziehe meinen Hund leckerlifrei. Das heißt, nur mit, ich rede wölfisch mit meinem Hund. Meine Hand ist meine verlängerte Zunge. Meine Hand ist auch meine verlängerte Beißkraft. Und wenn es wirklich nicht funktioniert, dann schmeiße ich mir auf alle Viere und beiße den Hund mal ins Ohr, damit er merkt, okay, so geht's lang. Weil du musst mal einfach auf den Wolfsrudel gucken, wie erzieht Wolfsrudel ihre Jungen. Entweder werden die abgeschleckt bis zum geht nicht mehr. Oder sie werden angeknurrt oder sie werden kurz gekniffen. Nette Anekdote am Rande. Als Abby klein war, 6 Monate lang, war ich mit ihr an der Außeneister spazieren und an der Lombardsbrücke beim Atlantic Hotel sind mehrere Fußgängerampel. Da habe ich gestanden und gewartet, um rüberzukommen. Es war rot. Abby macht Sitz. Abby guckt mich an und sagt, das ist toll hier, ich setz mich nicht hin. Abby macht Sitz, hat sie nicht gemacht. Also bin ich runter auf alle Viere, habe sie angeknurrt und habe sie gebissen. Als ich wieder hochkam, standen 2 Männer neben mir und haben mich festgehalten. So ungefähr unter dem Motto, festhalten, bis die Männer im weißen Kittel kommen und dann gucken wir mal weiter. Da kam tatsächlich die Polizei. Die haben gedacht, ich misshandle den Hund, aber ich habe einfach nur wölfisch mit ihm geredet.
Okay, und dem Hund hat es dann geholfen und ja, der natürlich. Hat sich auch immer hingesetzt.
Natürlich, der hat sich dann, klar, du ziehst ihn so ohne Leckerli und er weiß dann, okay, wenn du ganz, ganz, ganz doll streichelst, dann schlägst du ihn gerade ab und wenn du ihn anknusst, dann weiß er, okay, ich habe irgendwas verkehrt gemacht und da brauchst du Geduld und Zeit und die habe ich im Moment nicht. Ich brauche 2 Jahre lang ungefähr 2 bis 3 Stunden täglich, um den Hund so zu erziehen, dass er für mich ins brennende Haus rennen würde, um mich rauszuziehen und er weiß aber genau, ich würde es andersrum genauso machen.
Okay, aber deine Frau hat ja ihre Angst vor Hunden anscheinend dann abgelegt.
Genau,
ne?
Ich habe sie mitgenommen zum Züchter, einen Welpen in die Hand gedrückt und habe gesagt, das ist Abby.
Ja, und war denn der Hund dann also auch euer beider Hund oder hat der dann nur auf dich gehört?
Beide. Okay. Beide. Sie liebt Hunde. Inzwischen geht sie, ist egal, ob da jetzt eine Kampfmaschine kommt oder unsere Mitarbeiter dürfen ihre Hunde auch immer mitbringen. Im Moment haben wir unten so eine kleine Fußhupe, so ein Mischling, der dann immer nach den Gästen Staub saugt. Also von daher sogar eine Hilfe, unbezahlte. Aber wir haben auch schon eine Mitarbeiterin gehabt, die hat einen Canna Corso gehabt, den hat die genauso geliebt wie alles andere. Ein Canna Corso ist ein Pony-Ausmaß, ja.
Also, ich weiß, aber das ist immer wieder Hersus Geschirr. Oder genau. Wenn der Mensch lieb ist, dann sind diese Hunde auch ganz sanft eigentlich.
Genau.
Jetzt, lieber René, ich hoffe, du hast sie gelesen, meine 3 Fragen, die ich dir geschickt habe.
Ja.
Ganz wichtig, weil es ist unglaublich, aber wir sind ja schon bei einer halben Stunde. Ich habe dich gefragt und ich frage alle meine Gäste, wie würdest du in wenigen Sätzen jemanden Sylt beschreiben, der diese Insel noch nie besucht hat?
Wie ich schon gesagt habe, das ist gar nicht so einfach und ziemlich schwer. Westerland ist, finde ich, teilweise erschreckend. Wer aber Trubel und pulsierendes Leben sucht, ist da richtig und wird von Westerland auch verschlungen. Wer aber mal links und rechts abseits der Hauptstadt guckt, der sieht Dünen, der sieht Wanderwege, der sieht ruhige, man kann ruhige Orte entdecken. An den unmöglichsten Stellen gibt's Bänke, wo ich mich frage, wie haben die da hingekriegt? Es gibt kleine Gastronomen, so wie wir ja eigentlich auch ein kleiner Gastronom sind. Leider dürfen wir nicht viel Werbung machen. Es gibt so ein paar Ortssatzungsgeschichten, die das vorschreiben. Aber wenn du einfach mal abseits gehst, du entdeckst kleine Gastronomen, die ganz tolle Sachen haben. Ich habe ganz viele tolle Kollegen auf der Insel, die tolle Sachen machen. Und du findest Ruhe und Abgeschiedenheit und inneren Frieden.
Das ist sehr gut. Du wirst schon mal als Werbebotschafter dann gebucht von Sylt. Ja. Gibt es denn jetzt, bist du seit 4 Jahren hier, jemanden auf Sylt, einen Sylter, Sylterin, die dich irgendwie besonders beeindruckt?
Ja, ja. Also es ist nicht nur einer. Ich meine, Sansibar, darüber streiten sich die Leute. Man liebt sie oder man liebt sie nicht. Ich bin da sehr neutral. Was ich aber sehr toll finde, ist, wie Herbert Seckler aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Genauso wie der Herr Gosch, genauso auch wie Öger Aygun, hier ein Unternehmer mit Migrationshintergrund auf der Insel. Aber am tollsten finde ich tatsächlich Herrn Wusso, den Inhaber der Syltquelle und der auch das Meerkabarett hat. Und macht und das auch betreibt, weil er nicht nur nimmt, sondern der Insel auch wiedergibt, richtig wiedergibt. Es gibt die ganzen Gastronomen, die aus nichts etwas geschaffen haben, die nehmen aber ganz viel, weil die Kunden lassen natürlich ihr Geld da und je bekannter du bist, umso mehr Geld wird es. Aber Herr Wusso ist nicht nur Mainstream, sondern er gibt auch viel zurück. Zum Beispiel mit dem Meerkabarett, mit Veranstaltungen, die er durchführt und auch mit seinem Kampf teilweise gegen Ämter, um das weiterhin zu machen und der breiten Masse zur Verfügung stellen zu können, gegen nicht populäre Entscheidungen. Und das beeindruckt mich.
Das finde ich gut, ein Plädoyer für die Kultur auf der Insel, ne? Kommt oft zu kurz. Aber jetzt hast du noch die letzte Möglichkeit und wenn du einen Wunsch für Sylt frei hättest, was wäre dieser Wunsch?
Ist nicht einer, ich habe zwei.
Gut. Wenn ihr habt zwei?
Ja, es gibt einen ganz simplen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir das hier endlich mal in den Griff kriegen mit der Bürgermeisterentscheidung, mit der Haushaltsplanung, dass wir endlich mal Haushaltspläne verabschieden können, die man auch umsetzen kann, damit dann auch endlich mal das Geld zur Verfügung steht, um für die Insel, die für sich beansprucht, mondän, Insel erreichen und schön und wie auch immer, was es dort für Attribute gibt, diesen Anspruch auf wenigstens straßentechnisch zu erfüllen. Es ist die Straßen auf der Insel. Ich bin in jedem DDR-Kaff 1970 entspannter unterwegs gewesen, als heutzutage hier über die Insel zu fahren. Es gibt ein paar Kilometer, die sind gemacht, aber der Rest ist eine einzige Katastrophe. Und der zweite Wunsch, den ich habe, Der ist Traum. Der ist nicht Wunsch, der ist Traum. Es gibt in, ich glaube, das ist New York oder Boston, ich bin mir da nicht ganz sicher, eine ehemalige U-Bahn-Linie, die oberhalb der Straße geführt wird. Die ist kilometerweit ausgebaut worden zu einem Park, zu einem alles Mögliche.
Ist New York, weil ich da schon war?
Ja, ist New York, danke, okay. Beeindruckt mich total. Und ich finde, nur mal jetzt laut geträumt und gesponnen. Es gibt genügend Milliardäre, ich spreche extra nur die an, damit sie nicht arm werden, die über enorme finanzielle Mittel verfügen. Können sich dort bitte nicht 10 Herrschaften von mir aus gerne zusammentun, eine Stiftung gründen mit einem Stiftungswert von 150 Millionen, sich mit der Gemeinde und allen Ämtern zusammensetzen und einen barrierefreien Holzweg einmal komplett rum um die Insel machen. Das sind 40 Kilometer runter, 40 Kilometer hoch, 20 Kilometer quer, 20 Kilometer quer sind 100 Kilometer Bootssteg, sag ich schon, Holzsteg, so wie er zum Beispiel ja schon an einigen Stellen der Insel ist, aber immer mit Treppen und alles Mögliche und du kommst dann nur als gesunder Mensch lang. Einfach so einen Steg machen und den dann auch unterhalten. Baukosten 1200 Euro pro laufenden Meter, sprich ich brauche bei 100 Kilometer ungefähr 120 Millionen und habe dann, wenn ich 150 Millionen in der Stiftung habe, 30 Millionen für den Unterhalt.
Ich finde, das ist eine, das habe ich noch nie gehört, das ist eine ziemlich geniale Idee, muss man mal gucken. Liebe Architekten sind jetzt gefragt, ob das überhaupt geht von der, du weißt schon, von der Logistik hier, aber René, das war zum Abschluss ein ganz toller Wunsch von dir, ein Traum hast du auch dazu gesagt. Ja. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Dafür nicht, sehr gerne und auch schöne Grüße von Conny nochmal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.